HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Europa ist eine Raumfahrtmacht.
Wir in Europa können richtig stolz sein auf unsere Ariane 5. Sie hat inzwischen fast 100 Starts hingelegt mit einer Zuverlässigkeit von 98%.
Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt ist es gelungen, auf einem Kometen zu landen. Mehr als 500 Millionen Kilometer von der Erde entfernt setzte ein kleines Labor der Europäischen Weltraumorganisation ESA auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko auf.
Heute denken jetzt viele drüber nach, wieder auf den Mond Astronauten zu schicken. Die ESA hat schon vor ein paar Jahren eine eigene Vision für die Rückkehr zum Mond verkündet, das sogenannte Moon Village.
Ich gehe davon aus, dass diese Moon Village-Idee eine sehr lang anhaltende ist, weil sie eben viele Möglichkeiten bietet für ganz unterschiedliche Akteure. Und es wird der Tourismus kommen.
The market is enormous.
Der Markt für Weltraumflüge ist gewaltig. Wenn wir erst einmal genug Raumschiffe gebaut haben, werden die Ticketpreise auch runtergehen.
Man muss am Ende auch berücksichtigen, wer wie viel Geld da reinsteckt. Und das Raumfahrtbudget in Europa ist ungefähr ein Viertel dessen, was in den USA ausgegeben wird.
Was steht ihr da und schaut zum Himmel hinauf? Diese biblische Frage geht in den nächsten Tagen nach Sevilla, denn dort tagt ab Mittwoch der Ministerrat der Europäischen Weltraumorganisation ESA. 22 Staaten sind an ihr beteiligt und deren Regierungen sollen und wollen nun in dieser Woche entscheiden und der Welt berichten, welche Vision sie haben von der Zukunft Europas im Weltraum. Schon längst schießen die Gedanken europäischer Raumfahrer empor wie Raketen, wie sie die unendlichen Weiten für sich erobern wollen mit neuen Missionen zum Mond und zum Mars. Welche Hindernisse sie dabei aus dem Weg räumen müssen, namentlich den Weltraumschrott, der die Flugbahnen von Satelliten immer mehr verstopft. Ob vielleicht schon bald von einem deutschen Weltraumbahnhof aus Raketen starten werden und wen oder was sie in Zukunft abwehren müssen im All, nur Asteroiden oder vielleicht auch militante Angriffe irdischer Feinde. In der NATO jedenfalls wird die Absicht geäußert, das All zu einem eigenständigen Operationsgebiet zu erklären. Was steht ihr da und schaut zum Himmel? Antworten auf diese Frage gibt es viele von denen, die zum Himmel emporschauen, aber diese Antworten werfen ihrerseits auch passenderweise unendlich viele Fragen auf. Raketenträume, mehr Weltraum für Europa, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Zwei Tage vor Beginn der ESA-Ministerratskonferenz in Sevilla. Eine Konferenz, die von deutschen Raumfahrtexperten der ESA mindestens genauso herbeigesehnt wird wie das berühmte Fest rund einen Monat später, berichtet unsere Reporterin Petra Demand.
Fast ein bisschen vorweihnachtlich aufgeregt, könnte man die Stimmung beschreiben, im Europäischen Satellitenkontrollzentrum in Darmstadt. Die Mitarbeiter hier haben große Pläne, die müssen aber finanziert werden. Der Wunschzettel für die Ministerratskonferenz ist geschrieben. Holger Krag, Leiter des ESA-Programms für Weltraumsicherheit, ist schon seit Monaten mit den Vorbereitungen beschäftigt.
Man muss sich das so vorstellen, dieser Gipfel, der entscheidet über alles, was wir in den nächsten 3 Jahren machen werden. All das wird in nur 2 Tagen entschieden und die Vorbereitung dafür bedeutet, dass man mit allen ESA-Mitgliedstaaten 22 abstimmen muss, auf nationale Bedürfnisse blicken muss und dann auch sicherzustellen, dass der Programmvorschlag finanziell unterstützt wird.
Denn die Darmstädter sind ja nicht die einzigen, die gern ein Stück vom Kuchen abhaben möchten. Etwa 14 Milliarden Euro sind zu verteilen. Die Frage ist nur, wie? ESA-Generaldirektor Jan Wörner hat ein Gesamtpaket als Vorschlag geschnürt.
Die Schwerpunkte bei der ESA sind festgelegt in den sogenannten Säulen, die wir haben. Wir haben 4 Säulen. Das sind zum einen die Wissenschaft und die Exploration, zum anderen die verschiedenen Anwendungen, Erdbeobachtung, Navigation, Telekommunikation. Dann ein Bereich, den ich Enabling und Support nenne. Da sind Technologien drin, aber auch die Trägersysteme.
Und dann noch ein Bereich, der sich Space Safety and Security nennt. Und damit sind wir wieder bei Holger Krag im Darmstädter ESOC. Weltraumsicherheit ist hier eins der großen Themen.
Das Wort Sicherheit im Deutschen hatte mal so einen Beigeschmack, aber was wir meinen, ist jetzt kein Militär oder sonst was in der Richtung, sondern wir meinen Sicherheit im Sinne von Sicherheit für uns Menschen, dass uns nichts passiert.
Dabei geht es um Gefahren, die aus dem Weltraum kommen könnten. Asteroiden, Sonnenstürme oder Weltraumschrott. Rund 170 Millionen Schrottteilchen kreisen um die Erde, von winzigen Krümelchen bis hin zu manövrierunfähigen Satelliten.
Jeder, der ein Smartphone hat, der weiß vielleicht nicht, dass 40% der Apps in irgendeiner Art und Weise von Diensten aus dem Weltraum abhängen. sei es die Wetter-App oder sei es die Navigations-App. Und wir merken auch selber hier in der ESA als Satellitenbetreiber, dass wir immer mehr Zeit darauf verwenden müssen, unsere Satelliten auf Ausweichmanöver zu schicken, um zu verhindern, dass die mit irgendeinem von den Schrottobjekten zusammenstoßen.
Diese Ausweichmanöver sollen mit dem neuen Programm automatisiert werden. Das Beobachten der Schrottteilchen soll durch leistungsstarke Sensoren am Boden verbessert werden und mit dem Geld soll auch eine Art Putzkolonne geschaffen werden.
Bis 2025 wollen wir eine Mission fliegen, die es zum Ziel hat, sich einem unserer Schrottobjekte, das bereits heute schon im All ist, zu nähern, es zu greifen und kontrolliert zu entsorgen. Wenn wir das schaffen in Europa, dann wären wir die Ersten.
Und dann könnten vielleicht auch Unternehmen entstehen, die sich kommerziell um die Abfallentsorgung kümmern. Nicht mit dem Müllwagen durch die Straßen, sondern mit dem Space-Schrottgreifer im Orbit. Weltraumforschung als Jobmaschine, so der Plan der Darmstädter Wissenschaftler. Ob dieser Plan umgesetzt oder wenigstens auf den Weg gebracht werden kann, das wird sich zeigen, wenn die ESA-Ministerratskonferenz am Donnerstag beendet ist.
Soweit der Ausblick unserer Reporterin Petra Demand auf diese Konferenz. Also wir haben gerade gehört, wer sich im Weltraum tummelt, darf kein Messi sein, denn Weltraumschrott blockiert die Umlaufbahnen von Satelliten und erhöht deren Kollisionsgefahr. Astronauten auf der ISS, der Internationalen Raumstation, müssen ja sogar immer wieder Schutz suchen in ihrer angedockten Soyuz-Kapsel, wenn zu viel Schrott um die ISS herumfliegt. Und deshalb muss der Müll von dort oben nicht so sehr runtergebracht, als vielmehr runtergeholt werden. Dirk Wagner ist unser Weltraumfachmann hier im Hessischen Rundfunk und er wird natürlich auch genau hinschauen zu dieser Konferenz. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Es gibt ja, davon war ja eben eher etwas beiläufig die Rede, noch andere Gefahren im Weltraum, die nicht nur die Sicherheit dort oben, sondern auch die Sicherheit hier unten bedrohen, und zwar Asteroiden. Und wie wir gehört haben, gehört zu den Projekten der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA dementsprechend auch eines zur Abwehr von solchen Asteroiden. Was dürfen wir uns denn darunter vorstellen?
Na, zumindest nicht das, was wir im Kino sehen, wo dann Bruce Willis hochfliegt und so einen Brocken mit Atombomben vom Himmel sprengt. Das würde so nicht funktionieren. Oder es wäre nur die allerletzte Möglichkeit, um so einen Asteroiden abzulenken, indem man diese Bombe über der Oberfläche explodieren lässt. Bei der ESA geht es vielmehr um eine Mission namens Hera. Das ist eine Raumsonde, die zu einem Asteroiden fliegen soll. Didymos heißt der. Der ist schon ziemlich groß, 800 Meter im Durchmesser etwa. Und er hat einen kleinen Mond namens Didymoon, ungefähr 170 Meter groß. Und auf diesem Mond will man eine schwere Raumsonde einschlagen lassen mit hoher Geschwindigkeit im Jahr 2022. Diese Sonde ist so groß wie eine Waschmaschine, wird von der NASA beigesteuert und die will erreichen, dass durch diesen Aufschlag die Umlaufgeschwindigkeit dieses Mondes minimal verändert wird, um vielleicht einen halben Millimeter pro Sekunde, also so ein Hauch. Das würde aber reichen, wenn man Jahre oder Jahrzehnte vor einem möglichen Einschlag auf der Erde so einen Brocken trifft, damit er am Ende an der Erde vorbeifliegt. Das ist aber nur ein Test, wohlgemerkt. Man will wissen, wie so ein Brocken reagiert, wenn man ihn beschießt. Und dafür ist auch die Mission der ESA gut. Diese Hera-Sonde soll vor Ort beobachten, wie dieser Mond durch den Einschlag verändert wird.
Das hört sich aber schon so an, dass als sei diese Bedrohung, dass so ein Brocken aus dem All einmal hier auf der Erde einschlagen könnte, durchaus real ist.
Ja, das ist schon der Fall, wobei man das relativieren muss. Beim Stichwort Asteroid denken ja viele an diesen Brocken, der vor 65 Millionen Jahren auf der Erde eingeschlagen ist und damit die Dinosaurier ausgelöscht hat oder zumindest dazu beigetragen hat. Sowas, so ein Brocken von etwa 10 Kilometern Größe, so ein Einschlag, passiert etwa alle 100 Millionen Jahre. Und so ein Ding würden wir auch kommen sehen, weil er einfach so groß ist. Das kann man gar nicht übersehen. Gefährlicher sind da schon die kleineren Asteroiden, so ab 10, 20 Metern Größe. So ein Objekt ist im Februar 2013 über der Stadt Tscheljabinsk in Russland in die Atmosphäre eingetreten und in der Luft explodiert. Es gab eine Druckwelle, die hat viele Häuser beschädigt, Scheiben sind geborsten, es wurden Menschen verletzt. Und sowas, also so ein 10-Meter-Brocken ungefähr, der kommt statistisch alle 5 Jahre angeflogen. Und diesen Asteroiden hat man vorher nicht kommen sehen. Der war auf einmal da am Himmel und hat diese Leuchtspur hinterlassen und dann gab es diese Explosion. Und deshalb geht es auch darum, bei diesem Projekt Teleskope zu bauen hier auf der Erde, die den Himmel ständig absuchen, damit man die Leute warnen kann Und so spätestens ab 40, 50 Metern Größe sollte man auch was unternehmen, um den Einschlag zu verhindern.
Nun ist Sicherheit ja nur eine von mehreren Säulen, auf denen die ESA ihre Weltraumforschung aufbaut. Eine weitere Säule ist die Erforschung, zum Beispiel von Mond oder Mars. Und da geht es jetzt offenbar darum, die nächsten Forschungsreisen, die nächsten Missionen dorthin vorzubereiten. Ausgerechnet in diesem Sommer war es ja genau 50 Jahre her, dass zum ersten Mal ein Mensch den Mond betreten hat. Wollen die Europäer denn auch bei einer etwaigen Rückkehr zum Mond auf jeden Fall dabei sein?
Ja, sie sind es sogar schon, denn wir reden jetzt ja über die astronautische Raumfahrt. Und da haben die USA verkündet, dass sie bis 2024 wieder Menschen zum Mond bringen wollen. Das ist ziemlich ambitioniert, finde ich, in 5 Jahren. Da wollen die Europäer dabei sein im Bereich Exploration, so nennt sich das, also Erforschung. Auch das ist Teil dieser Ministerratskonferenz, darüber wird geredet, denn die ESA baut für das Raumschiff Orion, die Raumkapsel, die Menschen zum Mond bringen soll. Das Versorgungsteil, da wo die Triebwerke und die Stromversorgung drin ist, das wird in Europa gebaut von Airbus in Bremen. Und auf der anderen Seite ist es eine große Frage, wie lange soll denn die internationale Raumstation ISS noch betrieben werden in der Erdumlaufbahn? Das könnte eine Verlängerung bis 2030 werden. Und das wäre auch sinnvoll, sagt der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer zum Beispiel. Den habe ich vor kurzem gefragt, wie er das sieht.
Ich plädiere für beides. Wir müssen die ISS erhalten. Das ist ganz wichtig. Das ist unser Arbeitspferd. Dort können wir sehr viel lernen, sehr viel entwickeln. Und wir können dort auch für die Industrie neue Produkte herstellen oder zumindest Verfahren besser verstehen und entwickeln. Und das Zweite ist, wir sollten den Zug nicht verpassen, wenn es Richtung Exploration geht. Hier können wir auch sehr viel neue Technologie entwickeln. Und in Zukunft werden die Leute immer, wenn es um das Thema Weltraum geht, Richtung Mond schauen. Und dann werden die Leute ganz verwundert sich fragen, ja, warum ist denn Deutschland oder Europa nur in der 2. Liga? Warum fliegen wir nur in den erdnahen Orbit und nicht auch wie die alle anderen, wie die Chinesen und die Amerikaner dann Richtung Mond?
Sagt Matthias Maurer, und es könnte übrigens sein, dass er sogar zum Mond fliegt, denn er gehört ja zu der Klasse von Astronauten, die noch nicht geflogen ist. Und innerhalb von 5 Jahren will man dieses Zeitfenster zum Mond eröffnen und vielleicht ist er bei einer der späteren Missionen sogar dabei.
Bei dieser ESA-Ministerratstagung in Sevilla ist Geld zu verteilen, das haben wir schon gehört. Für welche Projekte wird denn sonst noch geworben, in der Hoffnung, sie in der Haushaltsplanung platzieren zu können?
Ja, da gibt es neben diesen spektakulären Dingen, über die wir gerade gesprochen haben, auch, ich sag mal, viel Graubrot, was aber wichtig ist, zum Beispiel Erdbeobachtung. Europa ist weltweit führend bei Erdbeobachtungssatelliten. Es gibt dieses große Programm Copernicus, das von der Europäischen Union bezahlt wird. Die ESA führt das dann im Auftrag aus. So gut wie mit Copernicus kann niemand die Erde überwachen, was Umwelt angeht, was die Folgen des Klimawandels angeht. Diese Satelliten liefern täglich aktuelle Bilder von unserem Planeten. Das ist wichtig für das Katastrophenmanagement, wenn irgendwo eine Naturkatastrophe passiert. Man kann sogar mit diesen Satelliten den Anteil von Stickstoffdioxid in der Luft messen. Das ist das Gas, das aus dem Auspuff von Dieselautos rauskommt. Also das können die Europäer. Und da will man natürlich die nächste Generation auch planen und finanzieren. Dann geht es um Navigation, es geht um Telekommunikation und um Technologieentwicklung. Auch das ist Teil dieser Konferenz.
Dirk Wagner, Journalist und Weltraumfachmann im Hessischen Rundfunk. Erstmal vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen am Ende der Sendung noch einmal miteinander. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über Raketenträume, mehr Weltraum für Europa. Kehren wir jetzt mal für ein paar Augenblicke den unendlichen Weiten über unserer Erde und um sie herum den Rücken und gehen wir stattdessen in unsere Erde hinein, in die Tiefe. Machen wir uns auf eine Reise zum Mittelpunkt der Erde, gemeinsam mit den Hauptpersonen des gleichnamigen Romans von Jules Verne. Die Hauptpersonen, das sind unter anderem Professor Liedenbrock und sein Neffe Axel. Er ist der Erzähler der Geschichte und was diese beiden sehen auf ihrer Reise durch das Erdinnere, das kommt ihnen, obwohl es eindeutig unterirdisch ist, trotzdem geradezu überirdisch vor.
Zuerst sah ich nichts. Ich kniff meine lichtentwöhnten Augen zu. Als ich sie wieder aufschlug, war ich mehr erschrocken als verwundert. »Das Meer«, rief ich. »Ja«, erwiderte mein Onkel, »das Liedenbrock-Meer, und ich wette, dass kein Seefahrer mir die Ehre und das Recht streitig machen wird, es nach mir zu benennen.« Eine riesige Wasserfläche, ein See oder ein Meer, dehnte sich vor mir aus. Das buchtenreiche Ufer war mit feinem, goldenem Sand bedeckt, der voll kleiner Muscheln war, die die ersten Lebewesen der Schöpfung umschlossen. Die Wellen brachen sich mit dem für große, abgeschlossene Räume eigenen, sonoren Rauschen. Leichter Gischt wurde von der Brise versprüht und mir ins Gesicht geweht. Etwa 100 Klafter entfernt von diesem sanft abfallenden Ufer erhoben sich riesige Felsen zu gewaltigen Höhen. Einige, die mit ihren scharfkantigen Ausläufern ins Wasser vorsprangen, bildeten Kaps, die von der Brandung angenagt waren. Ein Stück weiter sah man sie deutlich sich vom dunstigen Hintergrund des Horizonts abheben. Es war ein wirkliches Meer mit der gleichen bizarren Uferlinie wie auf der Erde, aber öde und unheimlich wild. Meine Blicke konnten weit über dieses Meer hinausschweifen, weil ein besonderes Licht die kleinsten Einzelheiten erleuchtete. Es war weder wie das Licht der Sonne mit ihren grellen Strahlen, noch wie der blasse Schimmer des Nachtgestirns, dessen Licht ohne Wärme ist. Die Leuchtkraft dieses Lichts, sein diffuses Flimmern, seine klare, kalte Weiße, die geringe Höhe seiner Temperatur, sein Glanz, der in Wirklichkeit den des Mondes übertraf, das alles wies auf einen elektrischen Ursprung hin. Es erinnerte an das Nordlicht, ein immerwährendes kosmisches Phänomen, das diese Höhle, die einen Ozean barg, erfüllte. Das Gewölbe über meinem Kopf, der Himmel, wenn man so will, schien aus großen Wolken zu bestehen. Statt eines von Sternen glänzenden Firmaments musste über diesen Wolken eine Granitdecke sein, die mich mit ihrem Gewicht erdrückte. Aber so ausgedehnt dieser Raum auch war, er hätte doch dem bescheidensten Erdtrabanten für eine Promenade nicht genügt.
Eindrücke von einer Reise zum Mittelpunkt der Erde aus dem gleichnamigen Roman von Jules Verne. Zu diesen Reisenden werden wir später wieder stoßen, aber jetzt wenden wir uns erst einmal wieder dem tatsächlichen Himmel zu, seinen Sternen und auch seinen Wolken. Denn was sich innerhalb von Wolken abspielt, das kann gerade auch von über den Wolken, vom Weltraum aus erforscht werden. Und zwar mit Satelliten, wie sie bei der Raumfahrt zum Einsatz kommen. Professor Klaus Schilling, Professor für Robotik und Telematik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Welche nützlichen Informationen können denn solche Satelliten zur Wolkenerforschung für uns beschaffen und dann an uns weitergeben?
Es eröffnen sich im Moment ganz aktuell neue Chancen, durch viele Satelliten Sensormessnetze im Orbit zu nutzen. Und das heißt, man kann mit etwa 10 Satelliten aus verschiedenen Richtungen das Sonnenlicht, das aus den Wolken zurückgestreut wird, aufgreifen und dann mit Computertomographie-Methoden, also ähnlich wie in der Medizin, wieder zusammenfügen und damit einen scheibchenweisen Blick ins Innere der Wolke bekommen. Sie können damit den Wassergehalt der Wolke erfassen, Sie können damit auch Verschmutzungskerne im Innern der Wolke erfassen, was also für gerade Umweltmonitoring sehr wichtig ist. Und dieser Wassergehalt ermöglicht mittelfristig Klimavorhersagen weiter zu verbessern. Ja. Das sind alles Dinge, kann man mit den großen Satelliten eigentlich gar nicht so machen. Man braucht viele dazu. Und wenn man viele braucht, sind es am besten billige. Dann kann man sich mehrere leisten und damit diese Sensorprinzipien, verteilte Sensornetze, überhaupt erst realisieren.
Das heißt, auf solchen Forschungsgebieten können auch Staaten oder Institutionen tätig werden, die ihr Budget eher begrenzt und klein halten wollen?
Nee, sicher. Kleine Satelliten heißt, dass sie wenig für den Raketenstart zahlen müssen. Denn Raketenkosten sind proportional zur Masse. Und kleine Satelliten im Bereich von wenigen Kilogramm sind natürlich dann ein sehr kostengünstiger Gast auf der Rakete. Und wir hatten bisher schon, der Rekord auf einer indischen PSLV-Rakete waren 104 Satelliten mit einem Schlag.
Sie haben unlängst gesagt, Herr Professor Schilling, man könne als Staat mit Ambitionen in der Raumfahrt eben auch mit einem geringen Budget eine Marktführerschaft sogar anstreben und erreichen, indem man sich bestimmte Nischen aussucht und dort dann Schwerpunkte setzt. Über das hinaus, was wir jetzt gerade schon besprochen haben, an welche Nischen denken Sie da zum Beispiel?
Nee, es gibt, wenn man zunächst mal in die Vergangenheit zurückschaut, dazu ein kleines Land wie Luxemburg, die Firma SES an Land gezogen, die dann praktisch die ganzen Satellitenfernsehprogramme verteilt. Und durch diese Ansätze ermutigt, ist auch Luxemburg heute noch aktiv unterwegs. Die fördern sehr stark die Ansiedlung heute von Unternehmen, die praktisch Materialgewinnung von Asteroiden, von Kometen und Ähnlichem machen wollen. Wollen also Bodenschätze in unserem Sonnensystem von den Planeten, von den Monden, von den Asteroiden einsammeln und auf der Erde verwerten.
Welche Nischen könnte sich denn unser Land, Deutschland, aussuchen? Denn es muss sich ja jeder eine andere Nische aussuchen, sonst kommt man sich ja in die Quere gegenseitig. Was wäre für Deutschland besonders geeignet, um dort Schwerpunkte zu setzen, ohne dafür jetzt allzu viel Geld ausgeben zu müssen?
Normalerweise laufen alle dorthin, wo schon welche sind. Es ist eigentlich klüger, dass man sich Komplementäres raussucht. Und große Satelliten, Megakonstellationen werden von den USA gerade auf den Weg gebracht. Was wir allerdings sehr spannend fänden, wäre, dass man mit Kleinsatelliten hier doch solche verteilten Messprinzipien wie bei den Wolken wiederum abdeckt und damit eigentlich innovative Sensornetze beispielsweise im Orbit etabliert oder Telekommunikationsnetze mit geringer Bandbreite im Orbit etabliert. Was auch spannend wäre, ist, wir sind ja in Deutschland ein Produktionsstandort. Diese ganzen Techniken, die wir bei Industrie 4.0 für eine effiziente Produktion, insbesondere in der Automobilwirtschaft, auf den Weg gebracht haben, ist natürlich auch hochspannend für diese Satellitenproduktion. Früher hat man etwa 50 Satelliten weltweit pro Jahr in Orbit gebracht. Heute denkt man darüber nach, Tausende pro Jahr auf den Weg zu bringen. Und da wäre es hochspannend, wenn zum Beispiel Deutschland eine Fabrik hat, um kleine zu machen. Das ist eine Nische, die noch nicht so richtig besetzt worden ist. Und da könnte man eigentlich Zukunftsmärkte besetzen, könnte unser Know-how in Fertigungstechnik, in Industrie 4.0 einbringen und damit eigentlich weltweit konkurrenzfähig sein, sogar ein bisschen weiterkommen als die anderen, weil wir gute Voraussetzungen hätten.
Professor Klaus Schilling, Professor für Robotik und Telematik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Vielen Dank. Raketenträume, mehr Weltraum für Europa, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Einer der Gründe, sich im Weltraum zu engagieren, ist, wie wir schon gehört haben, das Bedürfnis nach Sicherheit vor Weltraumschrott, der einem dort oben im All in Trümmerteilen um die Ohren fliegen kann, oder auch vor Asteroiden, die im wahrsten Sinne des Wortes bei uns aufschlagen können auf der Erde. Das sei in erster Linie gemeint, wenn die Europäische Raumfahrtorganisation ESA im Zusammenhang mit dem Weltraum von Sicherheit spreche und nicht so sehr militärische Sicherheit. So haben wir es zu Beginn der Sendung von einem ESA-Mitarbeiter gehört. Trotzdem richtet auch das militärische Verteidigungsbündnis NATO seinen Blick wachsam, vielleicht sogar sorgenvoll in Richtung Weltraum. Denn, so berichtet unser NATO-Korrespondent Alexander Göbel, auch militärische Sicherheit muss über den Wolken keineswegs grenzenlos sein.
Der Weltraum. Kriegsschauplätze sind die unendlichen Weiten bislang nur in Science-Fiction-Abenteuern. Und die NATO will, dass das so bleibt. Aber auch die Militärallianz bereitet sich für den Ernstfall vor. Denn das All könnte bald ein ganz reales Kampfgebiet werden. Und deshalb hat die NATO neben den bisherigen Einsatzbereichen Luft, Land, See und Cyberspace auch das Universum zum sogenannten Operationsbereich erklärt. Generalsekretär Jens Stoltenberg.
We have agreed that space should be a new operational domain for NATO. Alongside air, land, sea and cyber.
Vor allem Angriffe auf Satelliten häufen sich. NATO-Vertreter verweisen darauf, dass China und Russland schon getestet haben, wie Satelliten gestört oder gar zerstört werden können.
Satellites can be jammed,
Satelliten können gestört, gehackt oder auch bewaffnet werden, sagt Jens Stoltenberg. Anti-Satellitenwaffen können die Kommunikation stören und all die anderen Dienstleistungen, auf die unsere Gesellschaften sich verlassen. Die Luftfahrt, die Wettervorhersage, das Online
Banking.
China hat schon 2007 demonstriert, dass es Satelliten vom Boden aus mit Raketen vernichten kann. Zum Angriff eingesetzt werden könnten heute aber auch andere Satelliten, die künstliche Erdtrabanten rammen, beschießen, sprengen oder sie durch Störsignale beeinträchtigen. Und da von den derzeit rund 2000 aktiven Satelliten im All rund die Hälfte NATO-Ländern gehört, will sich die Militärallianz für alle Fälle wappnen, mit einer Weltraumstrategie. Dafür, so NATO-Generalsekretär Stoltenberg, werde es Militärplanern des Bündnisses künftig möglich sein, sich bei den alliierten Partnern sozusagen aufzuschalten.
Including the ability to navigate,
es geht uns auch um die Fähigkeit zu navigieren, Datenmaterial für Lagebilder zu sammeln oder bedrohliche Raketensysteme zu entdecken. Eine rein defensive Strategie, betont Stoltenberg. Eigene Waffen wolle das Bündnis nicht im All stationieren.
NATO has no intention to put weapons in space. We are the offensive alliance.
Was einige Mitgliedstaaten nicht davon abhält, genau solche Weltraumwaffen zu entwickeln und zu installieren. Beispiel: Die USA haben vor wenigen Monaten ihre neue Raketenabwehrstrategie präsentiert. Dazu gehören im Weltraum stationierte Waffensysteme gegen Überschallraketen, die von Russland und China entwickelt werden. Aber nicht nur die USA haben ein militärisches Weltraumkommando angekündigt. Auch Frankreich will seine Satelliten aktiv schützen, mit Laserwaffen und sogar Maschinengewehren, montiert auf Kleinstsatelliten, die im Orbit patrouillieren. Noch muss man sich in die Welt der Science-Fiction begeben, um sich vorzustellen, wie Gefahrenabwehr im Weltraum künftig aussehen könnte. Aber wenn diese Entwicklung so weitergeht, könnte der Weltraumvertrag von 1967, den auch die USA, Russland, China und Frankreich unterzeichnet haben, an seine Grenzen stoßen. Artikel 4 des Vertrages verbietet die Stationierung von Atomwaffen oder jeglicher Art von Massenvernichtungswaffen. Auf dem Mond und anderen Himmelskörpern untersagt sind außerdem Militärbasen, Befestigungsanlagen, Waffentests oder Militärübungen. Auf Satelliten oder Raumschiffen stationierte konventionelle Waffen sind damit nicht erfasst.
Alarmstufe Rot, Phaser auf Zielautomatik. Computer hat übernommen, Captain, alle Systeme in Bereitschaft.
Bleibt die Frage, ob durch die neue NATO-Strategie der Bündnisfall im Weltraum ausgelöst werden könnte. Artikel 5 des NATO-Vertrages legt fest, dass die NATO-Partner Beistand leisten, wenn ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika erfolgt. Nach dem Wortlaut würde die Zerstörung eines Satelliten im All nicht darunter fallen. Allerdings gilt der NATO-Vertrag seit 1949 fast unverändert und ist nicht an heutige Waffentechnologien angepasst worden. Also, Bündnisfall ja oder nein? Generalsekretär Stoltenberg weicht aus. Über militärischen Beistand entscheidet die NATO von Fall zu Fall, auch im All.
Die NATO und ihr potenzielles neues Operationsgebiet, der Weltraum. Kehren wir nach diesen Beobachtungen und Erläuterungen unseres NATO-Korrespondenten Alexander Göbel zu denen zurück, die nicht in den Weltraum, sondern in umgekehrter Richtung unterwegs sind, auf einer Reise zum Mittelpunkt der Erde. So heißt ein Roman des französischen Schriftstellers Jules Verne aus dem Jahre 1864. Erzählt von Axel, dem Neffen des Expeditionsleiters. Und er sieht sich dort im Inneren der Erde offenbar auch, so erstaunlich es klingt, unendlichen Weiten gegenüber.
Wir waren tatsächlich in einer riesigen Höhle gefangen. Wie breit sie war, ließ sich nicht beurteilen, weil das Ufer sich im Unendlichen verlor. Und auch ihre Länge nicht, denn der Blick stieß bald auf die leicht verschwommene Linie des Horizonts. Ihre Höhe überstieg gewiss mehrere Meilen. Wo dieses Gewölbe sich auf seine granitenen Strebepfeiler stützte, konnte man nicht sehen. Aber es hingen Wolken in der Atmosphäre, deren Höhe auf 2000 Klafter geschätzt werden konnte. Eine Höhe, welche die der Erddämpfe übertraf und zweifellos der beträchtlichen Luftdichte zu verdanken war. Das Wort Höhle ist übrigens eine ungenügende Bezeichnung dieses Riesenraums, aber für den, der sich in die Abgründe der Erde hinunterwagt, genügen die Worte der menschlichen Sprache nicht mehr. Ich wusste übrigens nicht, welche geologische Tatsache das Vorhandensein einer solchen Höhle hätte erklären können. War sie durch die Erkaltung der Erde entstanden? Ich kannte zwar aus Berichten von Reisenden manche berühmte Höhlen, aber keine von diesen Dimensionen. Was waren diese Höhlen im Vergleich zu der, die ich jetzt bewunderte, mit ihrem Dunsthimmel, ihrem elektrischen Schein und dem riesigen, von ihr umschlossenen Meer? Meine Fantasie versagte vor dieser Unermesslichkeit. Alle diese Wunder betrachtete ich stumm. Mir fehlten die Worte für das, was ich empfand. Ich glaubte, auf einem fernen Planeten, Uranus oder Neptun, Phänomenen beizuwohnen, die einer irdischen Natur unbekannt waren. Neue Gefühle verlangten nach neuen Worten, die meine Fantasie mir nicht lieferte. Ich betrachtete, ich sann, ich bewunderte, mit einer Verblüffung, in die sich Entsetzen mischte.
Axel, der Erzähler dieses Romans, befindet sich auf einer Reise zum Mittelpunkt der Erde.
Dort überlassen wir ihn jetzt wieder seinem Schicksal und richten unseren Blick wieder in die umgekehrte Richtung, nämlich dorthin, wo Planeten wie Uranus oder Neptun tatsächlich beheimatet sind, auf den Weltraum. Raketenträume, mehr Weltraum für Europa, damit beschäftigt sich heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Wobei die vielleicht ausschweifendsten Raketenträume nicht in Europa, sondern in den USA geträumt werden, und zwar von einem Privatunternehmer, der für den Mars mobil macht. Der Mann heißt Elon Musk. Den meisten hierzulande ist er wahrscheinlich vor allem als Gründer und Chef der Firma Tesla und damit als Hersteller von Elektroautos bekannt. Aber was ihm vorschwebt, ist nicht nur ein europäisches Tesla-Werk in Brandenburg, wie kürzlich gemeldet, sondern auch der Mars als Ersatzplanet für die Erde. Mehr darüber von Katharina Wilhelm, unserer Korrespondentin in Kalifornien, von wo aus dieser ambitionierte Unternehmer seine Geschäfte betreibt.
Tesla-Chef Elon Musk hat ein Ziel im Leben, und das heißt weg von der Erde, ab auf den Mars.
What we'd like to do is to establish a city on Mars.
Ich würde gerne auf dem Mars eine Kolonie gründen. Ich will helfen, dass die Menschheit andere Planeten besiedelt. Wenn auf der Erde etwas schief geht, dann geht unser Wissen wenigstens nicht verloren.
Der in Südafrika geborene Musk hat als Kind viel Fantasie. Aus Comicbüchern saugt er Szenarien vom Untergang der Welt auf und kommt selbst zur Erkenntnis, die Menschheit wird den Planeten zerstören. Ich will eine Alternative schaffen. Das dafür notwendige Kapital bekommt er durch clevere Investitionen und vor allem durch den Verkauf seiner Anteile am Online-Bezahldienst PayPal, den er mit aufgebaut hat.
I thought, okay, I had like $180 million from my percent.
Mein Anteil am PayPal-Verkauf betrug $180 Millionen. Ich dachte mir, ich investiere die Hälfte davon in neue Firmen, von der anderen ließe sich gut leben. Aber natürlich kam es anders.
Noch zu Lebzeiten möchte Musk eine Kolonie auf dem Mars gründen. Und nicht nur der Mars. Am besten mehrere Planetensysteme soll der Mensch bewohnen. Diese Vorstellung fasziniere ihn, erklärt Musk.
Having civilization and life as we know it extend beyond Earth to the rest of the solar system and ultimately to other star systems. That's the future that's exciting and inspiring.
Strategisch hat sich Musk verschiedene Firmen für dieses Vorhaben aufgebaut. Die Firma Solar City zum Beispiel produziert Photovoltaikanlagen. Das ist ganz praktisch, um auf dem fremden Planeten Energie herzustellen. Tesla, die Elektroautofirma, liefert nicht nur Fahrzeuge, sondern auch langlebige Batterien, die man bei solch einer Mission gut gebrauchen kann. Der gerade vorgestellte Pickup-Truck Cybertruck soll auch als Marsmobil eingesetzt werden, verriet er. Dafür bestehe die Außenhülle aus dem gleichen Material wie zum Beispiel die SpaceX-Raketen.
We're going to be using the same alloy in the Starship rocket.
Überhaupt, die Firma SpaceX, sie ist natürlich zentral in dem Vorhaben, denn Musk hat sich mit seinem PayPal-Geld einfach mal eine Firma gekauft, die Raketen und Raumschiffe baut. Die Ingenieure von SpaceX hatten die Vorgabe, die Raumfahrt günstiger zu machen, indem Raketenteile wiederverwendet werden. Die Finanzierung von SpaceX stammt aus unterschiedlichen Quellen. Vor allem private Investoren, aber auch große Firmen wie etwa Google haben Geld in das Unternehmen gesteckt. Nach vielen verunglückten Starts und Tests hat sich die Falcon 9-Rakete sowie das Raumschiff Dragon tatsächlich bewährt. SpaceX konnte sich zum Beispiel bei der NASA Aufträge für die Versorgung der internationalen Raumstation ISS sichern. Außerdem wird SpaceX auch für Starts von privater Nutzlast ins All gebucht. Das heißt, SpaceX bringt beispielsweise Satelliten in die Umlaufbahn der Erde. Damit stellt die Firma aus Kalifornien eine neue Konkurrenz zu etablierten Startanbietern wie beispielsweise Arianespace dar. Nicht ganz klar ist, inwiefern die US-Regierung SpaceX finanziell entgegenkommt. Angeblich hat es über die NASA ein paar Vergünstigungen bei den Starts gegeben. SpaceX hatte aber zuletzt die US-Regierung verklagt, weil sie sich im Wettbewerb um Aufträge für die US Air Force nicht richtig berücksichtigt gefühlt haben. Doch die ganz großen Pläne von Elon Musk sehen sowieso erst einmal vor, dass der Mond in den Fokus gerückt wird. Das große Raumschiff, genannt Starship, das ebenfalls von SpaceX entwickelt wird, soll rund 100 Menschen unterbringen und einen wichtigen Teil zur Besiedlung des Mars beitragen. Aber bis dahin gäbe es noch viel zu tun, sagt Musk.
So, we think it would be very exciting to have a base on the moon.
Erst einmal solle eine Basis auf dem Mond errichtet werden, verrät Musk Ende September. Schon im kommenden Jahr sollen dann die ersten Tests für die Mars-Mission stattfinden. Doch Musk gibt selbst zu, bis das Ganze wirklich erfolgreich laufen könnte, vergehen mindestens noch 20 Jahre.
Soweit unsere USA-Korrespondentin Katharina Wilhelm über den amerikanischen Raumfahrtunternehmer Elon Musk. Die Investmentbank UBS hat kürzlich ausgerechnet, dass in der Weltraumwirtschaft pro Jahr 400 Milliarden Dollar umgesetzt werden, dass sich diese Summe bis zum Jahre 2030 verdoppeln werde und dass zurzeit nur ein Viertel des Umsatzes von staatlichen Institutionen getätigt wird. Das heißt, drei Viertel dessen, was in der Weltraumwirtschaft umgesetzt wird, entfällt auf private Unternehmen, zum Beispiel auf SpaceX von Elon Musk, auf das Unternehmen Blue Origin des Amazon-Gründers Jeff Bezos und auf Virgin Galactic, eine Firma des britischen Unternehmers Richard Branson. Mit all diesen Leuten und ihren Raumfahrtunternehmungen hat sich Peter Michael Schneider beschäftigt, Wissenschaftsjournalist und Autor des Buches Goldrausch im All, wie Elon Musk, Richard Branson und Jeff Bezos den Weltraum erobern. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Glapp.
Können es diese privaten Raumfahrtunternehmen an Know-how mit Institutionen wie der NASA aufnehmen?
Auf jeden Fall. Dazu muss man ja sagen, Institutionen wie die NASA oder die ESA sind ja Wissenschaftsorganisationen und SpaceX und andere Unternehmen wollen Geld verdienen. Das heißt, sie produzieren immer genau die Raumfahrzeuge, die das können, was sie tun müssen. Also es sind ja keine Hightech-Produkte wie jetzt beispielsweise der Aeolus-Satellit von der ESA. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, ihre Raumfahrzeuge ein bisschen preiswerter herzustellen und in Serienanfertigung beispielsweise.
Und deshalb rechnet sich das dann für solche Unternehmen?
Das rechnet sich. Und das ist quasi auch die Folge einer Entwicklung in den letzten 20 Jahren. Das ist ein bisschen die fortgeschrittene Digitalisierung, die da zum Tragen kommt. Es gibt reichhaltig Software, die zur Verfügung steht. Also man muss nicht alles neu entwickeln. Es gibt viele Anbieter, die sich darauf spezialisiert haben, beispielsweise Orbits auszurechnen. Elektronische Hardware ist viel preiswerter geworden. Universitäten, kleine Start-ups können sich jetzt im Internet beispielsweise genau die Bauteile kaufen für relativ preiswertes Geld, die sie für ihre Satelliten oder für Raumfahrzeuge wie den Dragon beispielsweise brauchen.
Wir haben gehört, zur Finanzierung von SpaceX haben private Investoren wie zum Beispiel Google beigetragen. Und wir haben gehört, dass SpaceX seine Transportkapazitäten nicht nur zur Versorgung der internationalen Raumstation ISS verwendet, sondern auch im Auftrag privater Kunden jede Menge Satelliten ins All befördert. Welches Machtgefüge, welches Machtgeflecht entsteht denn durch diese vielen Satelliten im Weltall?
Das lässt sich jetzt zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht eindeutig sagen. Es ist mal, was man schon sagen kann, ist ja, dass SpaceX einen Großteil des kommerziellen Marktes erobert hat. Also Elon Musk hat sich ja nicht nur zum Ziel gesetzt, zum Mars zu fliegen, sondern auch den Raumtransport enorm zu verbilligen. Das ist ihm gelungen mit dieser wiederverwertbaren Rakete Falcon 9. Er hat damit quasi der Ariane 5 einen Großteil ihres Geschäfts abgenommen und der russischen Sojus-Rakete auch. Da wird er sicherlich weitermachen.
Wenn da jetzt nun so viele Satelliten, die Musk und andere dann ins All bringen, wenn die so relativ nah an unserer Erde sind, dann kommen die uns damit dann auch gefährlich nah, unserer Privatsphäre zum Beispiel?
Also unserer Privatsphäre werden sie wahrscheinlich nicht zu nahe kommen, denn diese großen Satellitenkonstellationen, also beispielsweise die, die Elon Musk plant, das sind ja Internetsatelliten, wir werden das vielleicht auch eines Tages mal nutzen. Das soll ja schon kommendes Jahr in Nordamerika zumindest online gehen. In den Jahren drauf werden sicherlich auch wir in Europa Internet aus dem Weltraum empfangen können. Da braucht man nur einen kleinen Receiver, den man sich vielleicht auf seine Hütte im Grünen stellen kann oder die werden auf Schiffe installiert oder auf Züge. Wenn Sie jetzt meinen, unsere Privatsphäre im Sinne von unser Garten wird ausgespäht, während wir grillen oder in der Sonne liegen, das glaube ich nicht, denn kommerzielle Unternehmen, die quasi Erdbeobachtungssatelliten betreiben, die sind eher darauf aus, Daten über die wirtschaftliche Entwicklung in China oder in Afrika zu gewinnen, dort, wo wirtschaftliche Daten in der Regel schwer zu erhalten sind. Und da werden beispielsweise Container gezählt oder wie viele Autos auf den Parkplätzen stehen vor Supermärkten. Aber da sich die Autos nicht im Einzelnen identifizieren lassen können, durch beispielsweise ihr Nummernschild, bleibt wahrscheinlich die Privatsphäre erstmal gewahrt. Also Debris, also Weltraummüll, ist sicherlich ein anderes Thema.
Ja, der wird ja auch nicht geringer dadurch, dass immer mehr Satelliten transportiert werden ins All. Dieser Gründungsboom in der privaten Raumfahrtbranche, den wir erleben, der ist ja angeblich ausgelöst worden durch Budgetkürzungen bei der NASA, weil die NASA sich dann zur Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft gezwungen sah. Ist diese Entwicklung, also diese Verlagerung in den privaten Sektor, diese sehr stark ausgeprägte Verlagerung, ist das etwas, was uns Sorge machen sollte oder ist das eine gute Entwicklung?
Das kommt darauf an, welchen Standpunkt man einnimmt. Aus amerikanischer Sicht ist es sicherlich sehr erfreulich, denn die private Raumfahrt wird schon seit den 80er Jahren unter Ronald Reagan schon gefördert. Da wurden also im Laufe der Jahre ständig neue Weltraumgesetze erlassen, die private Raumfahrt gefördert haben. Aus europäischer Sicht ist es ein bisschen problematischer, weil wir haben kein gesamteuropäisches Gesetz. Es gibt einzelne Länder wie England, Österreich, Dänemark, die sich nationale Weltraumgesetze gegeben haben. Selbst in Deutschland liegt eins in der Schublade und soll in dieser Legislaturperiode noch verabschiedet werden. Es ist aber nicht klar, inwieweit das jetzt die private Raumfahrt fördert. Alle Wirtschaftsunternehmen brauchen ja quasi eine Regulierung, damit sie wissen, ihre Investitionen haben eine Zukunft. Aber es kommt immer darauf an, inwieweit sozusagen so ein neuer Wirtschaftsraum reguliert wird, ob er stranguliert wird oder ob er relativ liberal gehalten wird. Und diese Entscheidung ist in Deutschland zumindest noch nicht gefallen und auch in Europa nicht. Man muss dazu sagen, die Raumfahrt in Europa und in Amerika, die unterscheidet sich halt stark. Wir haben so enorm mächtige Unternehmen oder große Unternehmen wie Airbus oder Thales Alenia, die quasi die Märkte dominieren und nur sehr langsam bilden sich jetzt auch Start-ups, die geschäftliche Nischen besetzen. Ja, Entschuldigung?
Ja, bitte, sagen Sie.
Also erfreulich aus deutscher Sicht ist sicherlich, dass wir mit OHB in Bremen mittlerweile wieder einen Hersteller haben, der selbstständig Satelliten bauen kann, der eine eigene Plattform anbietet. Jetzt haben sich in den vergangenen Jahren sogar drei Unternehmen gegründet in Deutschland, die kleine Raketen bauen wollen. Der BDI hat gerade gefordert, Deutschland brauche einen eigenen Raketenstartplatz. Das mag man alles als kühne Vision vielleicht betrachten, aber langfristig kann was draus werden.
Peter Michael Schneider, Wissenschaftsjournalist und Autor des Buches Goldrausch im All, wie Elon Musk, Richard Branson und Jeff Bezos den Weltraum erobern. Vielen Dank. Und jetzt schauen wir nochmal bei denen vorbei, die nicht den Weltraum um uns herum, sondern das Innere unseres eigenen Planeten erforschen wollen. Der französische Schriftsteller Jules Verne erzählt uns davon in seinem Roman Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und auf dieser Reise begleiten wir jetzt noch einmal den Expeditionsleiter Professor Liedenbrock und seinen Neffen Axel, den Erzähler der Geschichte.
500 Schritte entfernt hinter einem hohen Felsvorsprung sahen wir einen dichten Wald. Er bestand aus Bäumen mittlerer Größe, die mit ihren klaren geometrischen Konturen Sonnenschirmen glichen. Die Luftströmungen schienen ihrem Laub nichts anzuhaben, denn trotz des Windes blieben sie reglos wie eine Gruppe versteinerter Zedern. Ich beschleunigte den Schritt. Als wir sie erreicht hatten, konnte ich sie nur noch bewundern. Es waren tatsächlich Erdgewächse von gigantischer Größe. Mein Onkel wusste sofort ihren Namen. »Es sind nur Pilze«, sagte er. Und er irrte sich nicht. Man kann sich denken, wie sich diese Pflanzen in einer warmen, feuchten Umgebung entwickeln. Ich wusste, dass der Lycoperdon giganteum einen Umfang von 8 bis 9 Fuß erreicht. Hier handelte es sich aber um weiße, 30 bis 40 Fuß hohe Pilze von ebenso großem Durchmesser. Sie wuchsen dort zu Tausenden. Das Licht konnte ihren dichten Schatten nicht durchdringen und es herrschte völliges Dunkel unter diesen runden Dächern, die nebeneinander aufgestellt waren wie ein afrikanisches Dorf. Aber die Vegetation dieser unterirdischen Landschaft bestand nicht nur aus diesen Pilzen. Ein Stück weiter standen, immer in Gruppen, viele andere Bäume mit farblosem Laub. Diese waren leicht zu klassifizieren. Es waren Sträucher, wie sie auf der Erdoberfläche wachsen, nur von gewaltigen Ausmaßen. 100 Fuß hohe Bärlappe, riesige Siegelbäume, Farnkräuter hoch wie Tannen, Lepidodendren mit zylindrischen, geteilten Stängeln und langen, rauhaarigen Blättern. »Erstaunlich, wirklich prachtvoll«, rief mein Onkel. »Hier haben wir die ganze Flora der zweiten Weltepoche, der Übergangsepoche. So etwas hat noch kein Botaniker erlebt.«
Erlebnisse von Professor Otto Liedenbrock und seinem Neffen Axel auf der Reise zum Mittelpunkt der Erde, nachzulesen im gleichnamigen Roman von Jules Verne. Sie hören den Tag in HR2 Kultur und wir lassen nun die Regionen unter Tage endgültig hinter uns und schauen erneut zum Himmel empor. Denn bei uns geht es heute Abend, wenige Tage vor der Ministerratskonferenz der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA, um Raketenträume, mehr Weltraum für Europa. Und damit in gewisser Hinsicht auch um mehr Weltraum für Deutschland, genauer gesagt um einen besseren deutschen Zugang zum Weltraum. Denn zu den Raketenträumen, die zum Beispiel der Bundesverband der deutschen Industrie träumt, wir haben es ja gerade von Peter Michael Schneider schon gehört, gehört gerade auch ein eigener deutscher Weltraumbahnhof. Mein Kollege Daniel Donat erzählt uns mehr über diesen Traum und darüber, welchen Klang er in den Ohren derjenigen hat, die ihn träumen.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Lift off.
Dass dieser Raketenstart bald auch in Deutschland zu hören sein wird, ziemlich unwahrscheinlich. Denn wer kann sich schon einen Weltraumbahnhof bei uns vorstellen, in einem Land, das so dicht besiedelt ist? Deutschland ist nicht Kasachstan mit seinen unendlichen Steppen. Wenn es nach dem Bundesverband der deutschen Industrie ginge, soll Deutschland tatsächlich einen Raketenbahnhof bekommen. Hoch im Kurs stehen Rostock-Lage oder Nordholz bei Cuxhaven. Das All spielt eine immer größere Rolle. Ohne Satelliten ist unser Alltag mit Smartphone und Navi kaum vorstellbar. In Zukunft könnten auch Rohstoffe im All abgebaut werden und nicht zuletzt Privatpersonen ins All transportiert werden, was letztlich eine Frage des Geldes wäre. Bislang starten die europäischen Raketen aus Kourou in Französisch-Guyana, unweit des Äquators. Dort wird gerade auch eine neue Startplattform für die europäische Rakete Ariane 6 gebaut. Ein Weltraumbahnhof in Deutschland würde aber nicht in Konkurrenz zu Kourou stehen, sondern ihn vielmehr ergänzen. So sollen vor allem kleine Raketen von Deutschland aus ins All geschossen werden. Raketen, die Mini-Satelliten in die Umlaufbahn bringen. Denn von denen gibt es immer mehr. Schon jetzt ist Deutschland ein wichtiger Standort, wenn es um die Verarbeitung der Daten aus dem All geht. In Zukunft wird es noch mehr Satelliten geben und deren Flugkörper müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Bei den Überlegungen für einen Weltraumbahnhof spielt also auch die Frage eine Rolle, warum die Satelliten erst an den Äquator bringen, wenn es auch von hier aus geht. Einiges spricht aber auch gegen Deutschland. Ein Problem ist die geografische Lage. Die meisten Startplätze stehen in der Nähe des Äquators oder unweit der Pole. Von dort können die Raketen am einfachsten die Umlaufbahn erreichen und verbrauchen dafür weniger Energie. Hinzu kommt, Deutschland ist sehr dicht besiedelt. Bei einem Unfall könnten die herabfallenden Trümmerteile große Schäden verursachen. So müssten die Raketen ohnehin erst mit einem Flugzeug in sichere Höhe gebracht werden, erst dann würden die Triebwerke zünden. Und dann wäre da noch die Kostenfrage. Wer soll das bezahlen? Raumfahrtbegeisterte Milliardäre wie Elon Musk mit seinem Raketenunternehmen SpaceX gibt es in Deutschland nicht und der Staat wird die Kosten wohl kaum tragen. Ohnehin investiert Deutschland vergleichsweise wenig in die Raumfahrt. Frankreich gibt jährlich 700 Millionen Euro aus, hierzulande sind es gerade mal 285 Millionen. Dennoch, Cuxhavens Flughafenchef Thomas Lötsch zeigt sich offen für die Idee. Der Standort bietet der Raumfahrt eine hochwertige Infrastruktur. Schon die Amerikaner hatten den Flugplatz als Notfalllandeplatz für ihre Space Shuttle bestimmt. Außerdem liegen die Luft- und Raumfahrtcluster Hamburg und Bremen in der Nähe. Dennoch müsse erstmal geprüft werden, welche Folgen ein Weltraumbahnhof für Mensch oder Umwelt haben könnte. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat bereits angekündigt, die Idee eines deutschen Weltraumbahnhofs zu prüfen. Dass aus Deutschland tatsächlich irgendwann mal Raketen abheben werden, heißt das aber noch lange nicht.
Soweit mein Kollege Daniel Donat über die Idee von einem deutschen Weltraumbahnhof. Seit Beginn dieses Tages in HR2 Kultur ist der Kollege Dirk Wagner bei uns, Journalist und Weltraumfachmann im Hessischen Rundfunk. Wie stehen denn die Signale für einen deutschen Weltraumbahnhof? Wie wird Altmaiers Prüfung voraussichtlich ausfallen?
Also ich lege mich mal fest und sage, er wird nicht vor die Presse treten und bekannt geben, morgen wird der Grundstein gelegt für so einen Weltraumbahnhof. Ich denke, er wird mehrere Studienaufträge vergeben, denn so klar ist die Sache nicht. Ein paar Argumente haben wir schon gehört. Das größte Problem ist wirklich der Standort. Wobei man sagen muss, wir reden hier nicht über ein zweites Kourou, Französisch-Guayana, wo eine Ariane 5-Rakete von mehr als 500 Tonnen abheben wird, sondern es geht hier um kleine Raketen, sogenannte Micro-Launchers, die Satelliten in Umlauf schießen können von ein paar hundert bis paar tausend Kilometern Höhe, für solche Satellitenkonstellationen etwa. Und das ist wirklich ein Markt, der ist interessant. Da wäre Deutschland durchaus auch im Vorteil, wenn man da einen Startplatz hätte. Aber Michael Kahn von der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA in Darmstadt, der arbeitet im Kontrollzentrum ESOC, der hat das mal in seinem Wissenschaftsblog ein bisschen durchgerechnet und zum Beispiel mal die Flugbahn verfolgt. Und da schreibt er zum Beispiel, wenn man aus Niedersachsen von Nordholz aus starten würde, dann würde die erste Stufe direkt vor der Küste Norwegens ins Meer fallen. Das geht gar nicht, schreibt er. Und auch der Absturzort der zweiten Stufe wäre problematisch, denn dort gibt es Ölbohrplattformen. Also das Problem ist, ich brauche ja ein großes Gebiet, wo niemand wohnt und wo man niemanden gefährdet, wenn da die erste oder auch die zweite Stufe wieder runterfällt, denn die geht ja nicht in die Umlaufbahn. Und er schlägt vor, und das finde ich wiederum interessant, dass man doch eine Ölbohrplattform umbauen könnte in der Nordsee und von dort die Raketen startet. Das würde übrigens wirklich gehen. Man hat sowas schon gemacht.
Aha. Also ein deutscher Weltraumbahnhof, wir haben es ja gerade nochmal gesagt, soll keine Konkurrenz zum europäischen Weltraumbahnhof Kourou sein. Das scheint den europäischen Staaten wichtig zu sein, dass sie da nicht als Konkurrenten zueinander wahrgenommen werden. Wie einig sind sie sich denn eigentlich in ihren Interessen? Wie sehr ziehen sie an einem Strang?
Im Grundsatz sind sie sich einig bei der ESA. Da sind ja 22 Mitgliedstaaten drin. Aber natürlich, wenn es um das Kleingedruckte geht und um die Frage, wer bekommt welche Aufträge, da wird es schon interessant. Die ESA funktioniert ja so, dass alle dort Geld einzahlen. Insgesamt geht es um ein Budget, in diesem Jahr zum Beispiel von 5,7 Milliarden Euro. Und dann bekomme ich das an Aufträgen wieder zurück, an die Industrie oder an Forschungseinrichtungen, was ich an Geld reinstecke. Und da geht's mit den Interessen natürlich los. Das heißt, im Grunde ist man sich einig, dass man gemeinsam Raumfahrt machen will. Aber wenn es um die konkreten Projekte, um die Schwerpunkte geht, da werden die Diskussionen spannend werden.
Der BDI, der Bundesverband der Deutschen Industrie, fordert ja, dass Deutschland mindestens so viel Geld wie Frankreich für die Raumfahrt ausgeben solle. Das wären mehr als 700 Millionen. Das heißt, das Engagement der einzelnen ESA-Staaten ist schon ziemlich unterschiedlich.
Ja, definitiv. Und im Moment ist Deutschland auf Platz 2. Wenn wir das ESA-Budget, das aktuelle vom Jahr 2019 nehmen, dann zahlen wir, Deutschland, rund 22% dieses Budgets. Die Franzosen zahlen etwa 28%. Und dann kommt hinter Deutschland Italien. Das bedeutet aber auch, dass Deutschland was zu sagen hat, ganz klar. Wir haben das ja schon gehört. Bei uns wird das Servicemodul für diese Orion-Raumkapsel produziert, auch Bauteile für Ariane-Raketen. Der aktuelle ESA-Generaldirektor Jan Wörner ist ein Deutscher. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass hier die Raumfahrt ohne Deutschland passiert. Aber natürlich, wer am meisten Geld zahlt, bestimmt auch am meisten mit.
Was können und wollen denn die Europäer insgesamt mittel- und langfristig in die Waagschale werfen, damit sie gegen die internationale Konkurrenz, zum Beispiel aus den USA oder auch aus China, bestehen können?
Ein ganz wichtiges Projekt ist dabei die Ariane 6, die neue europäische Trägerrakete. Da geht es natürlich um Konkurrenz. Also wenn wir über Zusammenarbeit reden im Weltraum, reden wir über die Erforschung des Weltraums. Aber wenn es um Satellitenstartaufträge geht, wenn es um Satellitenkonstellationen geht, da sind wir im Bereich, wo Konkurrenz stattfindet. Nicht so sehr zwischen den Staaten oder den Raumfahrtorganisationen, aber in der Industrie. Die Ariane 6 wird ja von Ariane Space bzw. der Ariane Group vermarktet. Da kämpft man um Startaufträge weltweit. Und die traurige Nachricht ist, nächstes Jahr soll diese Rakete zum ersten Mal starten. Und bislang ist die Nachfrage, ich formuliere es mal höflich, sehr verhalten. Mhm. Also die Chance, dass die Ariane 6 auch langfristig auf staatliche Subventionen angewiesen sein wird, ist eher groß. Wobei man fairerweise sagen muss, auch SpaceX bekommt Regierungsaufträge, Militäraufträge und das kann man auch als Subvention sehen, da streiten sich Europäer und Amerikaner gerne.
Es gibt also in der Raumfahrt, in der internationalen Raumfahrt Konkurrenz ebenso wie internationale Zusammenarbeit. Kann das denn beides zusammen funktionieren?
Ja, klingt paradox, funktioniert aber. Wenn man über die Exploration redet, also Menschen zum Mond, zum Mars, dann reden wir über so gigantisch große Projekte, dass das nur international geht. Eine Rückkehr zum Mond und dann weiter zum Mars, das ist ein Projekt, das von der Größenordnung her mindestens so gewaltig ist wie die internationale Raumstation ISS. Und da arbeiten schon fast alle raumfahrttreibenden Nationen der Welt zusammen. Da reden wir über 100 Milliarden Dollar, 100 Milliarden Euro, manchmal auch 130 in den Schätzungen für Aufbau und Betrieb der ISS. Und so viel müsste man mindestens auch für eine bemannte Mars-Mission investieren, eher sogar noch mehr. Das geht nur international. Aber wenn wir dann über die überschaubareren Segmente der Raumfahrt sprechen, dann sind wir im Konkurrenzbereich. Wobei SpaceX ja auch Privatmenschen zum Mond oder Mars schicken will. Also Elon Musk hat da schon Visionen, die weitergehen. Aber ich würde sagen, es geht nur in internationaler Zusammenarbeit, was ja auch Sinn hat. Denn in der Raumfahrt findet Kooperation statt.
In der Zukunft von Dirk Wagner, Journalist und Weltraumfachmann im Hessischen Rundfunk. Vielen Dank.
Raketenträume, mehr Weltraum für Europa. Das war der Tag in HR2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen einen guten Start in die nicht mehr ganz so unendlichen Weiten des restlichen Abends.